Offenherzig mit Katrin Löffel.
Offenherzig bedeutet für mich, neugierig durch die Welt zu gehen, tolerant auf Menschen zu treffen, ihr Leben kennenzulernen, auf persönliche Art und im Kleinen wie im Großen, in allen Lebensbereichen, das Anderssein zu feiern. Ich bin Katrin Löffel und ich werfe jetzt mit euch gemeinsam einen Blick auf das bunte Leben. Mit der Sendungsreihe Offenherzig stelle ich euch genau diese Menschen vor, die ihre alternativen Lebensentscheidungen mit uns teilen möchten. Sie tragen ihr Herz offen auf der Zunge und wir hören offenherzig hin.
Ich sitze hier mit Sira, Sky und Julia und Ronja. Sie lacht. Um Ronja geht es heute im weitesten Sinne, denn es geht um Polyamorie und Baby. Und ja, das bist du. Also sie hat sich schon vorgestellt. Jetzt bitte ich Sira, sich vorzustellen.
Ja. Hallo, ich bin Sira und ich arbeite in der IT und bin seit neuestem ein Vati in einer Proletariat.
Ich bin Sky und ich bin in der Energiewirtschaft tätig und ich bin seit über 6 Jahren mit Julia und Sira zusammen.
Ich bin Julia, ich bin Mama geworden, mein Leben total verändert, positiv.
Ja, ich mich auch. Die aktuelle Lebenssituation, wie sieht die aus? Also, wie lebt ihr gerade?
Also, wir haben 2 Wohnungen. Wir mieten 2 Wohnungen in Gehweite. Und die Wohnung, wo wir jetzt gerade sind, das ist unsere Wohnung sozusagen. Das ist so der Stützpunkt. Und die andere Wohnung ist die Wohnung fürs Arbeiten und für Dates. Und das ist sehr praktisch für uns, weil wir 3
Ihr habt das Wort Polyamorie und Triade verwendet. Wie definiert man das für Menschen, die und für Hörer und Hörerinnen, die das Wort vielleicht nicht kennen, Triade bzw. Polyamorie?
Ich glaube, vorweg ist es wichtig zu sagen, dass es nicht eine Form von Polyamorie gibt. Jede Person definiert es anders. Das, was für mich eine ganz gut funktionierende Beschreibung ist, ist, dass wir einander nicht einschränken in unseren Beziehungsgestaltungen. Das heißt, jede Person kann so viele Beziehungen führen, wie sie möchte. Wir kommunizieren einfach offen darüber und damit ist die Sache für uns eigentlich sehr auf Transparenz und gegenseitigem Verständnis aufgebaut. Und bei uns dreien ist es halt so, dass wir drei jeweils miteinander eine Beziehung führen. Und es ist aber durchaus auch so, dass ich noch eine langjährige andere Beziehung habe, die schon über 10 Jahre, über fast, ich glaube 16 Jahre oder so schon läuft. Und Sira hat auch noch eine weitere Partnerschaft. Und die sind jeweils auch polyamor. Das heißt, wir sind da in einem Netzwerk von Leuten, die eigentlich auch einander zumindest vom Sehen her kennen.
Jetzt hast du schon über dich und Sira gesprochen. Hast du noch eine weitere Beziehung?
Im Moment nicht. Da ich bezeichne mich aber trotzdem als polyamor und auch wenn ich jetzt keine Beziehungen hätte, würde ich das tun. Wir sind zu dritt und mit der Ronja bin ich gerade eigentlich zeitlich total ausgelastet und zufrieden so. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall offen dafür, dass sich da was verändert, aber jetzt muss es gerade nicht sein.
2 Beziehungen sind eh schon sehr viel.
Ich habe 3 ja mit Baby, oder?
Irgendwann habe ich gescherzt, dass ich mich ja gar nicht so poly fühle, weil ich schon länger keine weitere Beziehung hatte. Dann haben alle gelacht, weil wir ja zu dritt in einer Triade sind, was eigentlich total polyamor ist oder wie auch immer man es bezeichnen will. Sira hat gelacht. Für mich ist das einfach so normal, dass ich nicht so viel darüber nachgedacht habe, wie ich es bezeichne.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass wir unter uns dreien schon 4 Beziehungen haben. Also jeweils 2 Leute miteinander und dann eine eigene Beziehung zu dritt. die halt, auf die man auch nicht vergessen darf, weil die hat eine eigene Dynamik und die braucht auch Raum zum Wachsen. Und es ist jetzt besonders wichtig, weil oft die Zeit, die wir zu dritt verbringen, halt sehr babyorientiert ist.
Ja. Da gibt es meistens viel zu organisieren und durchzubesprechen und zu planen.
Aber jemand hat schon als Antwort auf einen Blogartikel uns angeboten, dass sobald Ronja ein bisschen größer ist, sie uns anbietet, dass sie einen Abend babysittet, damit wir mal ein Date zu dritt wieder haben können.
Mhm. Ja, mal schauen, wann das möglich sein wird.
Bald, nicht wahr?
Ja. 6 Jahre seid ihr schon zusammen. Und wann ist der Babywunsch entstanden?
Zuerst kam mal die Entscheidung, ob wir zusammen wohnen wollen und ob das klappt. Und dann haben, wenn das klappt, haben wir uns gedacht, dann kommt diese Entscheidung. Und das war ungefähr...
Es muss 2016 gewesen sein. Ich habe das gestern nämlich gehört, dass du 2016 mit jemandem auf einem Pooltreffen drüber geredet hast.
Es war ein langer Prozess, überhaupt einmal zu entscheiden, dass wir zusammenziehen und dann die vielen Überlegungen, wie wir die Wohnsituation gestalten. Und als wir das dann so etabliert hatten, unsere jetzige Wohnsituation, war es dann eh klar, dass es auch geht, zu dritt Agent zu sein. Wir haben es dann aber dann nochmal genau durchbesprochen, wie wir das mit Zeitgestaltung machen und damit wir halt jeweils auch Freizeit haben und nicht in diesem normalen klassischen Schema drin bleiben, dass eine Person die meiste Arbeit hat und alle diese Sachen. Mhm. Es war ein langer, langer Prozess, wo wir uns sehr viel Gedanken gemacht haben, auch von der finanziellen Seite her, wie wir das machen, wenn dann eine Person kein oder wenig Einkommen hat und dergleichen.
Ihr seid zu dritt. Gibt es denn auch Dinge, mit denen ihr euch mehr beschäftigen müsst als ein Zweierpärchen?
Ja, zum Beispiel, wir müssen uns halt zu dritt bei vielen Sachen einig werden. Ein Beispiel wäre etwa, wie wir Fotos von Ronja wem zur Verfügung stellen. Im Zeitalter von Social Media und so ist das ja eine berechtigte Frage. Und da haben wir unterschiedliche Standpunkte, Ideen und Bedürfnisse. Und dann müssen wir uns auf etwas einigen diesbezüglich. Oder ob wir Schimpfwörter verwenden.
Haben wir uns oder
ja. Es ist Work in Progress. Und da ist sehr viel Diskussionsbedarf. Aus diesem Grund tun wir einmal in der Woche uns 2 Stunden zusammensetzen, damit wir auch über solche Sachen diskutieren können, auch über emotionale Themen, die in der Woche einfach hochgekommen sind oder administrative Sachen. Aber es ist halt bei vielen Sachen, die Ronja Zukunft betreffen oder wie wir sie vielleicht irgendwann mal erziehen wollen, müssen wir uns halt jetzt mal zu dritte Sachen absprechen. Allein auch so Kleinigkeiten wie, wie warm ziehen wir sie an? Wir haben endlos darüber diskutiert, ob wir es zu warm oder zu kalt anziehen, weil wir auch selber unsicher sind, alle drei. Und natürlich wollen wir alle das Beste. Und wichtig ist, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass wir alle drei, auf jeden Fall, egal ob was für ein Blödsinn wir sagen, das Beste für Ronja wollen.
Dadurch, dass ihr zu dritt seid, musstet ihr euch andere Gedanken machen?
Ich glaube, dass sich viele Leute diese Gedanken machen oder halt diese Fragen stellen, nur vielleicht ein bisschen anders, weil nicht zu dritt. Und andere stellen sich vielleicht gar keine Fragen, also es ist sehr unterschiedlich.
Ja, je mehr Personen in der Konstellation sind, desto mehr Personen müssen, also desto mehr Bedürfnisse müssen dann halt auch mit berücksichtigt werden. Und ich glaube, wir haben besonders viele Gespräche gehabt im Vergleich zu sonst, weil wir einfach da mehr vereinbaren mussten.
Muss man auch bedenken, dass Finanzen sind zu dritt naturgemäß etwas komplizierter mit der Art und Weise, wer was zahlt, wie Fixkosten verteilt werden. Aber ich nehme seit 2 Jahren fix vor, dass ich bald einen Artikel drüber schreibe, wie das bei uns gemacht wird und welche Ideen dem zugrunde liegen.
Ja.
Ja, und welche Ansätze. Und das ist, da gibt es recht viel drüber zu sagen und zu reden. Ja.
Wir haben aber auch sehr viel drüber gesprochen, eben wie wir es vereinbaren können, dass wir trotzdem Zeit für unsere weiteren Beziehungspartner, Partnerinnen haben und wie viele Abende im Monat wir zum Beispiel für Dates gerne hätten oder für Sport oder Freizeit allgemein. Und das haben wir versucht, so einen Probemonat geplant. Einfach nur mal um zu schauen, ob sich das, was wir gerne hätten, theoretisch ausgehen könnte.
Mit Baby.
Mit Baby.
Und da war das Baby aber noch nicht da.
Nein.
Ja, es ist gar nicht so einfach, weil man muss sich dann ja überlegen, dass man ja dann die anderen nicht vernachlässigen will, aber mit einem Kind muss man ja natürlich auch eine Beziehung pflegen und dann will man halt das so machen, dass es sich dann alles ausgeht. Also, ja. Es ist die Frage überhaupt, wie sich das dann mit einem zweiten Kind ausgehen würde. Das sind wir jetzt gerade auch am viel nachdenken, wie sich das ausgehen könnte.
Also steht es im Raum, die Überlegung, die Familie noch weiter zu vergrößern?
Es steht im Raum, aber es ist noch nicht weiter. Es gibt noch keine Entscheidung. Mhm.
Für unsere Hörer und Hörerinnen, Ronja ist aber auch erst 4 Monate, also da ist noch ganz viel Zeit für ein Geschwisterkind oder halt eben auch nicht. Da kann man sich auch noch länger Gedanken drüber machen.
Ich glaube, derzeit genießt sie die ungeteilte Aufmerksamkeit von ganz vielen Leuten. Sie ist wie die Katze, wenn sie mit einem fertig ist beim Kuscheln, will sie zum nächsten.
Diesen Zeitplan, diesen Probemonat, darüber würde ich eigentlich gerne mehr hören. Wie hat der sich gestaltet oder wie habt ihr euch darüber Gedanken gemacht?
Also wir haben ein großes Blatt Papier genommen und, und haben da mal einen Monat dargestellt. Und dann haben wir jeweils für uns einmal aufgeschrieben auf getrennten Zetteln, wie viele Abende wir denn so mit unseren weiteren Beziehungspartnerinnen und Beziehungspartnern verbringen wollen oder für Sport oder für uns selbst Zeit reservieren wollen. Und da sind wir so auf 13 Abende ungefähr pro Monat pro Person gekommen. Dann haben wir uns überlegt, wie sich das ausgeht mit den Räumlichkeiten, dass jemand mal hier oder woanders ein Date hat. Und das haben wir dann alles jeweils, also haben dann einfach Büroklammern genommen in verschiedenen Farben. Und dann haben wir besprochen, wir wollen, dass es möglichst so ist, dass immer 2 Erwachsene am Abend da sind fürs Kind. Damit nicht eine Person dann alleine da sitzt und alleine Haushalt und Kind schupfen muss. Und das haben wir dann eben alles mal so uns durchgerechnet und dann haben wir die Büroklammern eben jeweils da hingelegt auf die verschiedenen Tage und geschaut, wie sich das ausgehen kann. Und es ist sich ausgegangen und damit war dann eigentlich die Entscheidung gefällt, dass wir das dann jetzt in dieser Form so versuchen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das jetzt schon umsetzen können, weil das jetzt gerade besonders viel Aufwand war. Aber das ist jetzt zumindest mal die Art, sozusagen ein Ziel, wo wir hinwollen. Und das funktioniert jetzt gerade auch mit weniger Dates ganz gut.
Glücklicherweise sind unsere Partnerinnen und Partner sehr verständnisvoll und versuchen auch, sich in die neue Situation sehr gut zu integrieren. Das heißt, haben kein Problem damit, auch mit, wenn sie uns sehen, dass das Miniflausch dabei ist, solange es nicht ausschließlich ist. Das ist nämlich auch so ein ganz wichtiger Punkt in der Art und Weise, wie wir Polyamorie leben, dass wir halt schauen, dass wir Exklusivzeit mit unseren Partnern wirklich auch haben und einplanen und die sich auch darauf verlassen können, dass das funktioniert. Das hat sich natürlich jetzt gewandelt mit der Ankunft von Ronja. Aber trotzdem haben wir halt mit ihnen was ausgemacht, etwas, woran sie sich halten können. Also die Anzahl der Dates, welche Art von Dates das sind. Zum Beispiel in den ersten 1-2 Monaten hatten wir kaum Dates, die mit Übernachtung waren. Sondern weil wir halt sehr viel zur Verfügung stehen mussten, um einander zu unterstützen mit dem Baby, das ohne Bedienungsanleitung gekommen ist.
Sie erklärt dir immer alles.
Ja.
Dann ist halt ein Date mal nur 2-3 Stunden lang, aber dafür dann eben konzentriert, dass man zu zweit Zeit verbringt und auch in Ruhe reden kann, ohne dass man zwischendurch mal das Kind wickeln muss oder so. Und das machen wir dann meistens räumlich getrennt, dass wir nicht in der Wohnung sind, wo die Kleine gerade ist. Das funktioniert so am einfachsten.
Ja, das betrifft allerdings
das betrifft die
Kai und Sira.
Ja.
Und weil ich, also sie wird gestillt von mir, deswegen ist es bei mir halt ein bisschen anders, aber wir machen es so, dass wenn ich mit Sky oder mit Sarah ein Date habe, dass wir halt in derselben Wohnung sind und vielleicht die Türen zumachen, damit wir ein bisschen Privatsphäre haben, ein bisschen Zeit zu zweit, aber ich bin halt immer verfügbar sozusagen. manchmal ist sie ja sogar geduldig und wir haben ein ganzes Date.
War es von Beginn an klar, dass du die Ronja zur Welt bringen möchtest?
Es war nicht von Beginn an klar. Wir haben es besprochen und das war jetzt für uns die Variante, mit der wir uns am meisten wohlgefühlt haben oder die am sinnvollsten war, jetzt auch also vom sinnvollen Aspekt her.
Ja. Für mich war es von der beruflichen Situation her noch nicht so, dass ich jetzt schon schwanger werden wollte. Und das war für die Julia in dem Fall einfacher. Und damit war es eigentlich echt klar, nachdem wir dieses Kriterium dazu genommen haben.
Mich hat keiner gefragt.
Wie ist es jetzt tatsächlich mit Baby? Ist es so, wie ihr euch das vorgestellt habt oder braucht ihr noch ein bisschen? Und wie ist auch die Aufgabenverteilung untereinander?
Ich glaube, das, was ich noch nicht so ganz einschätzen konnte, war, wie viel Zeit für die ganzen Kleinigkeiten dann anfallen wird. Allein schon, dass viele einkaufen gehen, Windeln nachkaufen und dergleichen. Da habe ich jetzt ein bisschen geschluckt zwischendurch und mir gedacht, ja, okay, das wird auch nicht weniger werden. Ich habe dann mit vielen Eltern gesprochen und die haben mir das bestätigt, dass das immer viel Zeit sein wird. Reden wir mal über die Aufgabenaufteilung. Die Julia stillt. Das ist jetzt einmal sozusagen das Wichtigste am Tag. Und das ist für die Ronja das Wichtigste am Tag. Und das bestimmt eigentlich sehr viel, weil da kann weder Sira noch ich können da irgendwie was abnehmen. Das, wo wir was abnehmen können, ist, dass wir einkaufen gehen oder eben die Kleine wickeln und umziehen oder baden, solche Sachen. Das geht ab und zu, dass wir das untereinander aufteilen. Ich glaube, wir teilen uns die Nächte auf. Das heißt, die eine Hälfte von der Nacht ist eine Person bei der Kleinen im Zimmer und die andere Hälfte der Nacht ist eine andere Person drinnen. Das führt dazu, dass man dann eben so mehr Stunden am Stück mal schlafen kann. Das Problem dabei ist, dass die Julia halt alle paar Stunden mal aufstehen muss und die hat weniger lange Schlafphasen.
Das ist eigentlich auch das, was ich geantwortet hätte vorhin, was ich mir anders vorgestellt habe. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass es anstrengend wird in der Nacht, aber ich habe mir das Ausmaß nicht vorstellen können. Das war schon sehr anstrengend die ersten Wochen. Jetzt ist es immer noch anstrengend, aber ich habe mich, glaube ich, ein bisschen besser dran gewöhnt. Und jetzt fängt es sogar schon an, dass es mir schon leid tut, wenn es dann irgendwann aufhört, wenn es dann nicht mehr gestillt wird, weil das jetzt schon eine besondere Zeit ist. Aber das mir in der Nacht nach einer Stunde Schlaf bewusst zu machen, ist halt ein bisschen schwierig. Die grundsätzliche Aufgabenteilung vielleicht ist, dass die beiden arbeiten und ich in Karenz zu Hause bin. Also so untertags, unter der Woche. Allerdings kann sich Sira das zum Glück so einteilen, dass sie am Freitag zu Hause ist. Das heißt, ich bin eigentlich nur 4 Tage unter der Woche allein mit ihr untertags. Und Sky ist zwischendurch auch immer wieder da und geht spazieren mit der Ronja. Oder ist man am Vormittag ein bisschen länger da. Also das ist so die prinzipielle Aufgabenteilung. Und ganz am Anfang waren eigentlich hauptsächlich die beiden in der Nacht bei ihr, weil ich mich noch von der Geburt erholt habe. Und jetzt machen wir so einen Radeldienst irgendwie in der Art. Ja. Und ein, zweimal hat sogar schon geglückt, dass ich die ganze Nacht bei ihr drin bin. Das war mir wichtig, damit die beiden mal wieder so ein ganz normales Date haben können in der anderen Wohnung mit übernachten, so wie früher sozusagen. Und das hat eigentlich auch gut funktioniert, also Schritt für Schritt normalisiert sich's ein bisschen.
In euren Erzählungen fällt mir auf, dass es ganz viele Aspekte gibt, die alle Pärchen mit neuem Baby haben. Ja. Manchmal ist so ein Nebensatz, der irgendwie vielleicht anders klingt für Menschen, die nur die klassischen Paarbeziehungen kennen. Für euch ist das normal, aber wie geht euer Umfeld mit eurer Situation um?
Das ist die Frage, welches Umfeld gemeint ist. Also wir haben ja alle drei unterschiedliche berufliche Umfelder und ich mit einer Gender-Performance, die Richtung männlich geht, tue mir überraschend mit allen Sachen, die Poli betreffen, immer leichter. Sind die Leute immer interessiert und finden das toll. Und denken, die am häufigsten höre ich die Rückmeldung, dass das total praktisch ist, zu dritt, vor allem von Eltern. Mhm. Und das stimmt auch, ich ziehe meinen Hut vor allen Paaren, die ihren Kind hochziehen. Ich bin der Meinung, dass alleinerziehende Personen und Leute mit Paare mit Zwillingen automatisch einen Orden der Republik verdienen. Ja, das ist aber die häufigste Reaktion, die ich bekomme, ist, dass das total praktisch ist.
Das ist eigentlich bei mir auch so. Also, ich kann mich nur anschließen, großen Respekt vor allen, die nicht zu dritt ein Kind großziehen. Wir haben da eine Sondersituation, unter der, also die wir genießen. Ich habe eigentlich nur positive Reaktionen bis jetzt bekommen, auch in meinem Arbeitsumfeld. Auch die Reaktion, boah, das wäre eigentlich praktisch gewesen, so in der Richtung.
Ja, meine Kolleginnen haben mir auch immer gesagt, sie sind sozusagen, so der Subton war, der Subtext war, ich darf mich nicht beschweren, weil wir sind schon zu dritt. Und unsere Eltern, die waren ja eh eingeweiht in die ganze Sache, die haben ja eh gewusst, was wir planen. Und ja, von dem her ist das auch unkompliziert gewesen.
Ja, wir haben das auch von Anfang an so kommuniziert, dass wir zu dritt Eltern werden. Also unseren Eltern und dem Umfeld.
Die waren hauptsächlich froh, dass es jetzt dann ein Kind geben wird. Ja. Egal, wie viele Eltern wir noch zusammenklauben.
Ja, es ist das erste Kind in unserem, also für alle unsere Eltern das erste Enkelkind.
Ja.
Ja. Da akzeptiert man viel.
Seid ihr in jeglichem Umfeld geoutet?
Ich bin nicht ich bin teilweise unter meinen Kollegen und Kolleginnen geoutet. Es gab jetzt kein offizielles Outing oder so. Aber ich war da schon ein bisschen vorsichtig und jetzt langsam. Also ich habe mir gedacht, mit Kind höre ich dann auf mit dem, also es war kein Verstecken, aber mit Kind ist für mich das Outing auch automatisch gekommen. Also nach der Karenz ist für mich klar, dass das ganz offen kommuniziert wird. Mhm. Das ist mir wichtig.
In meiner erweiterten Familie sind wir geoutet seit dem 70er, glaube ich, meiner Mutter, die dann netterweise einfach das dann für uns gemacht hat. Nein, schon abgesprochen, aber sie ist auf dem Standpunkt gestanden. Leute, die eingeladen sind, die werden sich damit abfinden und fertig. Das fand ich sehr nett.
Ja, ich glaube, es gibt ein paar Verwandte von mir, die weiter entfernt sind, die das noch nicht wissen, aber mit denen habe ich auch einfach nicht so viel Kontakt. Ja, also alle, die mit denen, also in unserem Freundeskreis und so weiter, die wissen das auch alle.
Wenn ihr euch jetzt in neuen Umfeldern bewegt, wie Kindergarten oder vorher vielleicht noch Kita, Spielplätze oder weiß nicht, also man bewegt sich ja jetzt neu quasi in neuen Regionen. Wie wollt ihr das angehen? Thematisiert ihr das oder ergibt sich das dann einfach irgendwie? Also habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht?
Also im Kindergarten haben wir uns zu dritt vorgestellt. Mhm. Da sind wir bewusst zu dritt hingegangen und die Leiterin war etwas verdutzt und hat es dann aber einfach so akzeptiert und nicht weiter irgendwie problematisiert oder so. Also mein Ansatz ist, ich erzähle sehr schnell einmal davon, dass wen es noch aller gibt in meinem Leben und da warte ich nicht drauf, dass sich eine Gelegenheit findet, wo das dann gut reinpasst, sondern erzähle einfach von mir aus recht viel. Dann kommen automatisch noch mehr Fragen zu Polyamorie und wie das so ist. Und damit hat man dann nochmal eine Basis geschaffen, von der aus dann ein Wohlbefinden auch da ist, dass man weiß, okay, man kann drüber reden. Und die Leute haben dann auch leichter die Möglichkeit, auch skeptische Fragen zu stellen und dergleichen und fühlen sich dann auch wohler, wenn sie wissen, dass sie Fragen stellen können. Und die meisten sind eigentlich eh sehr neugierig oder neidisch.
Ich handhabe das ein bisschen anders als Sky. Ich habe es eher so gemacht, dass wenn ich von meinen Kollegen, Kolleginnen irgendwas erzähle, zum Beispiel auf die Frage, was hast du am Wochenende gemacht, dass ich dann ganz normal antworte und auch sage, weiß ich nicht, ich war mit meiner Lebensgefährtin wandern. Jetzt ist jetzt ein fiktives Beispiel. Und dann kommen erst die Fragen. Also ich habe selten einfach so gesagt, sondern mir war es wichtig, dass ich ganz normal auf die Fragen antworten kann, ohne was auszulassen, aber umgekehrt auch nicht ohne Grund alles sofort zu sagen. Das war für mich auch in meinem beruflichen Umfeld einfacher so. Und ich habe ganz gute Reaktionen bekommen. Ich verstehe auch Sky, diesen Ansatz, dass man schon im Vorfeld ein bisschen was preisgibt. Dann trauen sich die Leute auch eher nachfragen. Mir war es wichtig, dass ich so die Normalität von der ganzen Sache, die für mich halt, also für mich ist es normal, dass das rüberkommt. Dass ich auf keinen Fall ins Rechtfertigen reinkomme und erklären, warum das so ist und jetzt muss ich mich outen und jetzt sage ich dir halt irgendwas über mich, sondern es ist für mich das Normalste der Welt. Ja. Es gibt aber auch Gruppen, wo es überhaupt nicht Thema ist, bis jetzt zum Beispiel. Wir waren in so einer Babygruppe und da ging es einfach nur um die Babys. Da hätte ich überhaupt noch keine Gelegenheit gehabt, über meine Familiensituation zu sprechen. Es hat mich auch niemand gefragt. Und da überlege ich jetzt schon die ganze Zeit, ob das wichtig ist, das dort irgendwie zu sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht gut befreundet mit den Leuten. Wir haben uns halt gesehen. Aber es ist eigentlich auch in Ordnung, wenn es gar nicht Thema ist, dann muss ich es auch nicht immer und überall thematisieren. So. Mhm. Ja. Aber ich will ganz offen drüber reden können, wenn es Thema ist. Mhm. Ja.
Habt ihr denn schon mal mit Diskriminierung zu kämpfen gehabt?
Naja, es gibt die institutionelle Diskriminierung von eigentlich in jeder Familiensituation mit mehr als zwei Elternteilen, dass halt nur der Staat praktisch zwei anerkennt und die sind dann offiziell die Erziehungsberechtigten. Es gibt auch die ganzen Probleme dann mit dem Erbrecht und mit der Absicherung. Und das ist einmal einfach eine Sache, die da ist und mit der man großteils einfach leben muss. Besonders wenn das Leute betrifft, die angewiesen wären auf eine staatliche Absicherung und die nicht dann sich privat irgendeinen Fonds oder sonst was leisten können, der das halt dann kompensiert, wo man dann sagt, okay, da ist dann ein anderer Begünstigter, da ist man dann flexibler. Aber es ist schon ein ziemliches Thema, wie man das dann sauber hinkriegt, damit das funktioniert. Da muss man sich halt vieles dann privat ausmachen und darauf hoffen, dass das dann auch funktioniert und hält. Ein paar Sachen kann man über einen Notar zum Beispiel regeln. Das sind so Dinge wie Vollmachten für gesundheitliche Sachen oder dass man das Kind vom Kindergarten oder der Schule abholen kann oder am Elternabend einfach hinkommen kann. Das versuchen wir jetzt in Angriff zu nehmen in den nächsten Monaten. Haben uns da auch von der Courage beraten lassen. Da gibt es ja eine Rechtsberatung auch, die in Anspruch nehmen kann, die sehr gut war. Da ist ein sehr freundlicher Jurist dort. Es gibt auch noch ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob du darüber reden magst.
Ich bin gespannt, wie oft ich gefragt werden werde oder wie oft jemand sich trauen wird zu sagen, ja, aber du bist ja nicht die richtige Mutter zu mir oder du bist ja nicht die Mutter. Das werden wir jetzt dann einfach in der Praxis sehen, ob das irgendwie mal relevant wird. Ich hoffe es nicht. Was ich jetzt zum Beispiel, was auch sein wird, ist, sobald die Kleine mal krank ist, kann ich zum Beispiel keinen Pflegeurlaub bekommen. Und da bin ich einfach sehr dann darauf angewiesen, dass meine ArbeitgeberInnen kulant sind und mir entgegenkommen. Aber Ansprüche habe ich da überhaupt keine. Und das ist halt ein Thema, was mich manchmal ein bisschen nachdenklich macht, wo ich nicht so glücklich drüber bin und wo ich einfach darauf hoffe, dass das nie ein Problemthema sein wird. Ich muss darauf hoffen, dass Jula und Sarah in einem Beziehungskonflikt nie irgendwie dann sagen werden, so und jetzt bei der Trennung hast du kein Recht auf Besuch oder sonst solche Sachen. Weil ich kann nicht irgendwie vor Gericht gehen und sagen, ja, aber bitte habt doch Verständnis. Das sind einfach so Sachen, wo man sehr auf die Menschen angewiesen ist und sehr viel Vertrauen haben muss. Mhm. Was nicht so toll ist.
Das schließt ja auch mit ein, dass die Definition per Gesetz von Familie anders ist als eure, oder?
Es ist sehr schräg, weil wenn man geschieden ist und neu heiratet, ist die Rechtslage definitiver, als wenn man in einer Beziehung bleibt und eine weitere Beziehung hat. Also, ja, wie definieren wir Familie? Für mich ist Familie die, die sich drum kümmern und die, die dann eben da sind, wenn es drauf ankommt. Und das wird sich dann auch zeigen, zum Beispiel mit unseren weiteren Partnerinnen und Partnern, inwieweit die sich zum Beispiel dann auch einfach involvieren möchten. Das haben wir denen freigelassen. Ein Partner von mir hat gesagt, er kann sich durchaus vorstellen, dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt, wenn sie schon ein bisschen größer ist und auch da mehr Vertrauen schöpfen kann, dann auch mit ihr noch mehr Zeit zu verbringen und gemeinsam Ausflüge zu machen. Und die Partnerin von Sira hat sich auch zu Wort gemeldet diesbezüglich und hat auch Bereitschaft gezeigt. Und ich glaube, dadurch wird man dann einfach mit der Zeit sehen, wer alle dann Teil der Familie noch wird.
Mir ist in dem Zusammenhang wichtig, dass nicht ein ständiger, also dass für Ronja die Bezugspersonen nicht dauernd wechseln. Also wenn sich jemand entscheidet, dass er Teil dieser großen Familie sein will, auch wenn es jetzt nicht regelmäßig ist, sondern so wie eine Tante oder so, dass, falls sich an der Beziehungskonstellation was ändert, das nicht automatisch heißt, dass auch die Beziehung zu Ronja sich ändern muss. Also, dass sie einfach auch ein Vertrauen aufbauen kann, dass sie die Personen dann weiterhin sieht, zum Beispiel. Das ist mir wichtig, dass sich die Personen, die gerne involviert sein wollen, vorher überlegen. Und das, glaube ich, klappt auch ganz gut bei denjenigen, die jetzt in der Familie sozusagen dabei sind. Ich wünsche mir von Lorena McKennitt Mama's Dance.
Ihr habt ja auch einen Blog und da gibt es auch Artikel drin zu diesem Thema, wie ihr euch für Ronja nennen möchtet, also Fati, Mami und Mama.
Nachdem der Blog auch ein bisschen ein Ventil für uns ist, habe ich auch ein bisschen meinen Ärger ausgelassen, glaube ich, in dem Artikel darüber, dass es anscheinend für die Außenwelt nicht immer so einfach ist, das zu akzeptieren, dass es drei Namen gibt, weil es ist auch nicht häufig. Es war in erster Linie das Problem, dass Mama und Mami, das nicht geglaubt wird, dass das Kind dann unterscheiden kann. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Das war ein Wunsch von uns, dass wir halt so genannt werden wollen. In erster Linie wird uns jetzt nicht Ronja in nächster Zeit so nennen, sondern die anderen Personen werden uns so nennen. Ist auf mehr Kritik gestoßen, als ich dachte. Aber wir machen es trotzdem. Wir lassen uns davon nicht beirren und die Ronja wird ihnen dann einfach beweisen, dass sie Mama und Mami auseinanderhalten kann.
Überraschenderweise ist auch Fati auf Widerstand gestoßen.
Ja, genau.
Warum, ist mir nicht ganz klar. Ist auch für mich ein spannendes Thema, weil mein präferiertes Pronomen ist eigentlich sie. Aber ich habe mich dann trotzdem entschieden, dass ich in meiner Elternrolle Fati bin. Unter anderem, weil ich mir mühsame und langwierige Diskussionen im Kindergarten und Schulbereich eventuell sparen möchte. Mit Leuten, mit denen ich eigentlich nicht drüber diskutieren möchte. Und wie schon gesagt, meine Gender-Performance ist einfach männlich, weil ich mich damit wohlfühle, aber mich auf der anderen Seite anderes Pronomen präferiere. Und das ist eh schon für viele Leute, die nicht damit zu tun haben, verwirrend. Das muss man dann nicht auch noch der Ronja umhängen, dass sie es dann erklären kann.
Wie möchtet ihr es denn Ronja erklären?
Ich gehe davon aus, dass Ronja das einfach verstehen wird, dass das halt so ist. Ich habe dann sozusagen zwei Namen, einen so als Fati mit einem anderen Pronomen als Sira. Nachdem sie damit aufwachsen wird sie das für normal halten, dass das halt so ist.
Ja. Und umgekehrt halt auch sein kann, dass das Pronomen mit der Bezeichnung zusammenpasst, also sozusagen von der Grammatik her korreliert. Die Kinder sind ja um einiges flexibler als die Erwachsenen und Man muss jetzt nicht das beibringen, dass sie in genauso starren Kategorien denken muss wie wir Erwachsenen, damit sie dann in ein paar Jahren dann wieder umlernen kann und wieder die ganzen Schwierigkeiten hat, die wir Erwachsene teilweise dann haben, um mit Gender-Identitäten leicht und einfühlsam umgehen zu können.
Ich muss dazu sagen, ich komme auch aus einer Großfamilie. Mein Vater hat sehr, sehr viele Geschwister. Und für mich war das auch kein Problem, die Namen zu lernen und wo die wohnen. Und das ist, glaube ich, mehr zum Merken gewesen als diese Geschichte, würde ich behaupten.
Habt ihr Kontakte? Andere Triaden zum Beispiel oder Menschen in offenen Beziehungen, die auch ein Kind haben?
Naja, also unsere Konstellation habe ich jetzt noch nicht angetroffen. Aber es gibt schon andere Paare, die Polyamor leben und Kinder haben. Ich kenne allerdings jetzt niemanden wirklich gut, zumindest der, wo sich drei Personen entschieden haben, ein Kind zu kriegen. Mhm. Und die auch zusammen wohnen.
In Graz kennen wir jemanden, in Graz, aber nicht gut.
In Graz, ja, die Person kenne ich nicht so gut. Aber es gibt schon, nur jetzt nicht so oft, wie man irgendwie, wie ich hoffen würde. Also ich habe mir mehr Austausch gewünscht, als es möglich ist.
Ja. Es ist interessant, wenn man Leute, die noch nichts damit zu tun hatten, zum ersten Mal Polyamorie erklärt, dann stellen sie sich meistens instinktiv so etwas wie eine Triade vor. Aber ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich in der Realität eher seltener vorkommt, als man denkt.
Ja. Die mediale Repräsentation ist oft so, dass es eine Triade ist, die ein Kind hat. Also zumindest aus Großbritannien und aus Amerika kenne ich es, dass einfach Zeitungen berichtet haben. Und da war es meistens dann so, dass es eine Triade war, die dann abgebildet worden ist. Und ich glaube, das prägt halt auch ein bisschen so das Bild. Oder wenn man sich jetzt die neuesten Serien anschaut, das sind dann auch meistens Triaden, die zusammenkommen. Yumi Her auf Netflix zum Beispiel.
Vielleicht nicht repräsentativ für polyamore Themen, muss ich dazu sagen.
Sehr dramatisch. Sehr, 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 sehr dramatisch.
Aber wir sind ja auch, also wir sprechen die ganze Zeit von unserer Triade. Das betrifft jetzt die Ronja. Aber wenn man es im Ganzen betrachtet, sind wir ja ein ganzes Poly-Netzwerk mit vielen verschiedenen Beziehungen. Also sagen, dieser kleine Ausschnitt aus unserem Polykül ist diese Triade. Ja. Das ist mir auch immer wichtig, dass wir nicht nur als Triade gesehen werden.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt offenherzig.